Rostock-Lichtenhagen, Mecklenburger Allee 19, an einem strahlenden Sommertag. Das Sonnenblumenhaus ist längst saniert. Vor 15 Jahren fanden hier Krawalle statt, die Deutschland verändert haben. Die Hintergründe sind bis heute nicht aufgeklärt, geschweige denn aufgearbeitet. Hier hat sich über Tage der Volkszorn auf Ausländer und Asylanten entladen. Jugendliche und Neonazis aus ganz Deutschland brüllen rassistische Hasstiraden, werfen erst Steine, dann Molotow-Cocktails. Dann brennt das Sonnenblumenhaus. Über 100 eingeschlossene Vietnamesen und einige Deutsche können sich in letzter Minute über das Dach befreien. Noch am gleichen Tag beklagen Politiker die, wie sie sagen, Asylantenschwemme. Wenig später wird das Asylrecht geändert.
Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird.
Im Sonnenblumenhaus, Teil einer elfgeschossigen Plattenbauzeile, führen die letzten beiden Aufgänge in ein Wohnheim vietnamesischer Vertragsarbeiter und in die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Im Spätsommer 1992 ist die ZAST vollkommen überfüllt. Ankommende Asylbewerber müssen notgedrungen auf der Wiese vor dem Haus kampieren. Die Zustände sind unhaltbar, sowohl für die Asylsuchenden als auch für die Anwohner. Doch die Behörden bleiben untätig und die heimatlosen Flüchtlinge sind auf sich gestellt, so Katrin Schankin vom Rostocker Stadtjugendring.
Weder waren sie gut versorgt, noch konnten sie ihre Aufnahmeanträge zeitnah stellen und untergebracht werden. Entsprechend wussten sie auch nicht, wo sie ihre Notdurft verrichten sollten und es war brennend heißer Sommer und also es gab Schwierigkeiten auch selbst mit der Trinkwasserversorgung und ähnliche Dinge und das waren natürlich Zustände, die so vor Ort nicht haltbar waren. Ne?
Die Flüchtlinge werden gleich am Eingang der ZAST vom Sicherheitspersonal abgewiesen. In das Haus können sie nicht und die Lichtenhagener wollen sie nicht.
Dass die natürlich eine völlig andere Einstellung oder so haben oder eine andere Kultur haben, ist ja völlig klar. Das hat natürlich den Leuten hier so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat die abgestoßen.
Der Journalist Jochen Schmidt, damals Praktikant in der Redaktion des ZDF-Magazins Kennzeichen D, war mit einem Kamerateam im brennenden Sonnenblumenhaus eingeschlossen. In den Jahren nach den traumatischen Erlebnissen hat er das Geschehen in Lichtenhagen akribisch analysiert und ein Buch über die Ausschreitungen geschrieben. Er stellt fest, dass man die Situation vor der ZAST vorsätzlich eskalieren ließ.
Die Stadt Rostock hat permanent verweigert, mobile Toiletten aufzustellen. Es gab x Eingaben bei der Stadt, Briefe, sehr freundlich am Anfang noch, von Anwohnern, die gesagt haben, auch im Sinne der Menschen, die hier kampieren, hier muss eine Lösung geschaffen werden. Die haben sich dann eben damit rausgeredet, zu sagen, hätten wir da Toiletten hingestellt, dann hätten wir einen Zustand legalisiert, den wir nicht haben wollten. So kann man natürlich auch einen Schuh draus werden lassen. Klar, aber das abgewogen mit dem Leid, was da tatsächlich ja für alle Beteiligten herrschte, ist das schon eine verhältnismäßige Frechheit, so zu argumentieren.
Die Behörden haben bereits ein geeigneteres Objekt am Stadtrand im Visier, ab September. Alle Signale deuten aber auf Krawalle am vorletzten Augustwochenende hin. Sie werden überhört. Ein anonymer Anrufer kündigt die Ausschreitungen bei der Zeitung an. Die druckt den Aufruf am nächsten Tag ab. Der Rechtsextremist Michael Andrejewski verteilt Flugblätter in Lichtenhagen und Umgebung, nach eigenen Angaben 100.000 Stück. Wolfgang Richter, damals wie heute Ausländerbeauftragter in Rostock.
Andrejewski hatte im Vorfeld ein Flugblatt verfasst und in diesem Flugblatt wurde also auf massivste und übelste Weise Stimmung geschürt, Rassismus betrieben und die Deutschen in Stellung gegen diese Flüchtlinge gebracht.
Widerstand gegen die Ausländerflut ist der Titel der Flugblätter. Schon bald gilt Andrejewski als ideologischer Brandstifter von Rostock-Lichtenhagen.
Das lässt schließen auf mangelnde Sachkenntnis.
sagt Michael Andrejewski.
Erstens muss man das Flugblatt gelesen haben. Da steht, da wird kein Bezug genommen auf dieses Asylbewerberheim. Es wird nur generell von Ausländern gesprochen. Es wird zur Gründung einer Bürgerinitiative aufgerufen. Es wird überhaupt nicht zur Gewalt aufgerufen. So gesehen ist das Schwachsinn.
Andrejewski ist Jurist und damit in der Lage, sich nicht angreifbar zu machen. Dennoch macht er immer wieder und bis heute unmissverständlich klar, worum es ihm geht.
Ich kann die Motive für solche Taten generell nicht verstehen, aber dass die Leute wütend waren, kann ich verstehen.
Da haben hier noch keine normalen Leute drin gewohnt hier. Da waren ja noch hier waren noch Vietnamesen drin und ach, was war hier nicht alles drin? Und wie soll ich sagen, die da unter, die haben dann unter dem Balkon gesessen und haben da hingepisst, haben ihre Lütten den Nuckel gegeben und haben die Windel da untergeschmissen und irgendwann hat es dann gereicht. Dann war da ja bestimmte Tag denn.
In Lichtenhagen weiß man, was kommt an diesem Wochenende. Auch der Ausländerbeauftragte weiß es und er weiß, dass er sich jetzt verstärkt um die Asylbewerber und die Vietnamesen kümmern muss. Und er beklagt, dass die Behörden alle Zeichen ignorieren.
Und es ist nichts passiert. Die leitenden Beamten sind in ihr Wochenende gefahren. Die Wasserwerfer sind wenige Tage vorher von Rostock nach Schwerin verlegt worden. Die standen also auch nicht zur Verfügung. Und ein völlig überforderter Einsatzleiter musste mit ganz wenigen Polizeibeamten in Sommeruniform dieses Haus verteidigen in der ersten Nacht.
Ich kam von der Brücke. Oh, ich wusste gar nicht, was mir geschieht da. Hier mit dem Steine gesammelt und dann ging das los. Dann wurde hier mit Steine geschmissen. Aber das war schon, naja, ich meine, irgendwo hast du ja recht gehabt. Ich meine, ich kann meine Windeln da nicht irgendwo unterschmeißen hier und was weiß ich nicht. Und das stinkt bis oben hin. Ne? Das geht ja nur auch nicht. Ja, und dann sind sie ausgerastet.
Samstag, 22. August. Der Tag X ist da. Fremdenhass paart sich mit Volksfeststimmung.
Ich habe da diverse Erinnerungen dran. Muss ich selber so sagen. Ich muss ja auch selber hier über die, sozusagen über die Leute rübersteigen. Ich muss dazu sagen, ich war dabei.
Klar waren wir auch mit dabei, aber mit Steine schmeißen, ordentlich mit Steine geholt vorne von den Schienen. Ja, das war nicht schlecht.
...2000 Anwohner versammeln sich am Abend vor der ZAST. Die Medien bauen sich auf, um die kommenden Krawallbilder live in die deutschen Wohnzimmer zu senden. Gegen 8 fliegen die ersten Steine, dann ein Molotow-Cocktail. Die 2 Dutzend Polizisten in Sommeruniform, mehr sind es nicht, werden brutal zusammengeschlagen.
Der Einsatzleiter dort vor Ort, der hat also auch in sehr drastischer Weise dann auf seine Vorgesetzten geschimpft, weil es dauerte bis tief in die Nacht, bis dann diese Wasserwerfer wieder aus Schwerin nach Rostock zurückgeholt worden sind und bis Verstärkung da gewesen ist. Und auf all das hätte man sich einstellen müssen, nach dem, was da an Ankündigung da gewesen ist. Also für mich war es also ein Zusammenkommen von Hilflosigkeit und Fehlentscheidungen, wie ich es vorher nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, das ist auch so ein Ding, ja. Die Wasserwerfer, die standen in Schwerin und mussten immer erstmal in Schwerin geholt werden, um dann in Rostock zum Einsatz zu kommen. Das heißt, die kamen immer zu spät. Die konnten nie pünktlich sein, die mussten immer zu spät kommen. Und obwohl man immer davon ausgehen konnte, dass es in Schwerin ruhig bleiben würde, aber in Rostock der Punk abgeht, hat man sie immer wieder zurück nach Schwerin geschickt.
Die beiden Wasserwerfer aus Schwerin treffen um 2 Uhr nachts ein. Bis dahin können Neonazis und Randalierer ungestört wüten. Und Lichtenhagen klatscht Beifall.
Schlimm, dass wir diesen Bürgern, die heute hier den Protest zeigen, Recht geben müssen. Ist schlimm. Hoffentlich werden jetzt die Verantwortlichen mal aufmerksam auf diese Probleme. Denn das sind ja keine Asylanten im herkömmlichen Sinne, das sind in meinen Augen Schmarotzer, die auf unsere Kosten, auf den arbeitenden Menschen hier sich ein Fett machen wollen.
Um dieses Haus herum war der Mob losgetreten, es war so eine Pogromstimmung, wo es auch gar nicht möglich gewesen wäre, dass da irgendwie 10, 12 Leute sich hinstellen und mit rationalen Argumenten hätten versuchen wollen, das aufzuhalten. Das war nicht möglich.
In den Wochen zuvor hatte die Union unablässig auf eine Verschärfung des Asylrechts gepocht, gegen massiven Widerstand aus der SPD. Und dann kommt Rostock-Lichtenhagen. und Bundesinnenminister Seiters spielt mit dem Feuer, während zeitgleich hunderte Ausländer und Asylbewerber die Welt nicht mehr verstehen.
Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben. Und ich hoffe, dass die jüngsten Beschlüsse der SPD, sich an einer Grundgesetzergänzung zu beteiligen, endlich den Weg frei machen.
Montag, der 24. August 1992, der dritte Tag der Ausschreitungen. Die Asylbewerber werden unter dem Beifall der johlenden Menge aus der Zast gebracht. Selbst auf die Busse, in die sie geleitet werden, fliegen Steine. Inzwischen beteiligen sich Neonazis aus der ganzen Bundesrepublik an den Krawall. Aus Berlin ist ein Kamerateam des ZDF-Magazins Kennzeichen D eingetroffen, mit dabei der damalige Praktikant Jochen Schmidt. Das Team will die im Sonnenblumenhaus ausharrenden Vietnamesen besuchen, denn nach der Räumung der Zast sind sie die Zielscheibe des Mobs.
Wir sind in dieses Haus gegangen, eigentlich um eine klassische Reportage zu machen. Da gibt es Menschen, die werden seit Tagen bedroht und die sind in diesem Haus mehr oder weniger isoliert. Und mit denen wollten wir reden, wie es ihnen geht, wie sie diese Angriffe erlebt haben, was sie über die Deutschen denken und ob sie sich denn arg wohlfühlen in diesem Land. Das wären alles so Fragen gewesen, die man hätte stellen können und die wir am Anfang ja auch gestellt haben, bis dann der Sturm auf dieses Haus losging und wir selbst nicht mehr rauskamen und wir selbst zu den Belagerten wurden.
Brandsätze fliegen in das Haus, die Flammen lodern aus dem zweiten und dritten Stock. Von Polizei ist nichts zu sehen. Feuerwehrleute, von der Menge am Löschen gehindert, haben Tränen in den Augen.
Die Feuerwehr kam gar nicht ran zum Löschen, weil sie gar nicht rangelassen haben hier. Ja, es war nett, es war richtig.
Und dann siehst du da Leute mit Kinderwagen flanieren, da sind Imbissbuden in Stellung gegangen und verdienen sich da eine goldene Mark. Das war alles sehr unwirklich.
Über 100 Vietnamesen sind im brennenden Sonnenblumenhaus eingeschlossen, zusammen mit dem Kamerateam des ZDF. Der Kameramann macht seine Arbeit weiter, trotz Rauch, Panik, Geschrei. Zur Schicksalsgemeinschaft zählt auch Rostocks Ausländerbeauftragter Wolfgang Richter, der den Vietnamesen in diesen schlimmen Stunden beistehen will und sich ebenfalls im Haus aufhält.
Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeiinspektion Lüttenklein hat es nicht begriffen. Sie haben es nicht begriffen, was hier vorgeht.
Und dann war es ruhiger, weil offensichtlich Feuer und Qualm dort unten so massiv war, dass diese Gewalttäter sich dann aus dem Haus selber auch zurückgezogen hatten. Wir hatten in der 6. Etage uns verbarrikadiert, wenn dort jemand hochgekommen ist, dass wir versucht hätten, die dort abzuwehren. Und dann wurde dieser Qualm immer schlimmer, der durch die Treppenhäuser, durch den Fahrstuhlschacht nach oben zog.
Stockwerk für Stockwerk kämpfen sich die Eingeschlossenen nach oben, während das lichterloh brennende Sonnenblumenhaus von außen unaufhörlich attackiert wird.
Die Polizei hatte sich zurückgezogen. Offizielle Version bis heute. Man habe sich neu organisieren müssen. Man sei zerrieben gewesen, die Einsatzhundertschaften seien zersprengt und man habe irgendwie erstmal wieder die Truppe sammeln müssen. Wir haben in der Nacht allerdings noch, damals mit Kennzeichen D, Interviews gemacht mit Einsatzleitern von Hundertschaften, die uns bestätigt haben, dass sie die ganze Zeit in der Nachbarschaft standen und zusehen mussten und keinen Einsatzbefehl bekamen. Auch auf Nachfrage keinen Einsatzbefehl bekamen. Man hat sie nicht angefordert, sie haben zugesehen. Warum auch immer.
Irgendwann geht es nicht mehr höher im Sonnenblumenhaus. Die Luke zum Dach ist verschlossen. Die Querverbindung zum nächsten Aufgang der mittlerweile geräumten Zast ist vergittert und abgesperrt.
Es war eine Situation, wo es atmen schwer wurde, weil der Rauch hochzog. Es ist eine Situation, wo wir alle mal für einen Moment still geworden sind und wo jeder für sich ein Resümee gezogen hat und an die gedacht hat, die man vielleicht nicht mehr wieder sieht. Das hat es gegeben, das gab es für uns alle. Und es gab auch in der Situation Abschiedsbriefe.
Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird.
Während in Hinterzimmern bereits über das neue Asylrecht spekuliert wird, kämpfen über 100 Menschen in Rostock-Lichtenhagen um ihr Leben.
Wir haben zum Schluss mit einem Brecheisen, das die Vietnamesen irgendwo aufgetan haben, ich habe keine Ahnung, wo sie das hier hatten, aber haben wir eine Gittertür so weit aufdengeln können.
Und irgendwann kam dann das Signal zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Luke auf, wir gucken mal und gucken, dass wir dann möglichst die Leute alle übers Dach kriegen. Und das ist sehr geordnet, ohne Panik, und die Frauen, die Kinder zuerst, die Familien und der Herr Ting, ich noch ein paar, sind dann so die Letzten, die damit aufs Dach gegangen sind.
Hätten man uns entdeckt von unten, dass wir auf dem Dach sind, hätten sie durch jeden anderen Aufgang im Haus hochgehen können, auch aufs Dach, und es hätte dann zu einer Konfrontation auf dem Dach kommen können, und war das, wo wir wirklich am meisten Angst hatten davor. Und deshalb haben wir uns auf dem Dach auch wirklich nur kriechend bewegt und sind dann ein paar Aufgänge weiter, da wo also die normalen deutschen Mieter wohnten, runtergegangen. Wir haben dort an jeder Haustür geklingelt, um Hilfe zu bekommen. Aufgemacht hat einer.
Die Meinung der vor Ort eingesetzten Polizisten ist schon so, dass gesagt wird, dass die Beamten dort in vorderster Linie ihre Haut zum Markt tragen müssen. Und die Ursachen, die in der großen Politik liegen, so wie gesagt wird, werden nicht gelöst und beseitigt. Und der unkontrollierte Zustrom von Asylbewerbern ist bisher nicht unterbunden worden.
Zeitgleich mit den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen bröckelt der Widerstand der SPD in der Asylfrage. Politische Brandstiftung heißt das Buch, das Jochen Schmidt nach seinen traumatischen Erlebnissen in Rostock-Lichtenhagen geschrieben hat. Schmidt sieht in den Krawallen ein Fanal. Der Volkszorn sollte geplant eskalieren, um die SPD zum Einlenken in der Asylfrage zu bewegen. Rostock-Lichtenhagen nicht aufgeklärt, nicht aufgearbeitet.
Das ist ja genau das Problem bei Rostock-Lichtenhagen und der Aufarbeitung von dem, was vor 15 Jahren geschehen ist. Dass man die Wahrheit bis heute noch nicht kennt. Und man eigentlich nur an die Wahrheit rankommt, wenn man mit denen, die am Montagnachmittag in einer sehr prominenten Runde zusammengesessen haben, reden könnte, die zu einer Zeit zusammengesessen haben, als dieser Polizeieinsatz komplett in die umgekehrte Richtung lief, nämlich nach hinten. Das waren ganz prominente Leute. Das war der Bundesinnenminister Seiters, der extra eingeflogen war. Das war der Ministerpräsident Seite, der damalige. Das war der damalige Landesinnenminister Kupfer. Das war der Polizeichef von Rostock, Cordus. Und das war der Chef des LKA, Frick. Die haben alle zusammengesessen an diesem Nachmittag und beraten, wie man denn damit umgehen könne, dass da plötzlich diese Krawalle ja doch auf der Wiese immer heftiger werden. Und in dieser Zeit werden Hundertschaften abgezogen, neue werden nicht genehmigt, Informationsstränge brechen plötzlich zusammen, der Einsatzleiter vor Ort, dem wird sein Beamter, der für ihn als rechte Hand fungiert, abgezogen. Jede Menge Dinge passieren dort plötzlich, genau zu dieser Zeit, als die Herren dort zusammensitzen. Und da ist die Frage schon erlaubt, ob es denn da wohl einen Zusammenhang gibt. Es gibt viele Indizien dafür, dass es einen Zusammenhang gibt.
So für Rostocks Polizeichef am brennenden Sonnenblumenhaus vorbei, nach Hause, um
ein Hemd zu wechseln. Das gleiche hat der Landesinnenminister auch getan. Die beiden fuhren gleichzeitig abends, als dann das Haus in Brand gesetzt wurde, an diesem Haus vorbei, um ein Hemd zu wechseln. Zitat Innenminister, um die Dienstbereitschaft wieder herzustellen. Das heißt, der Landesinnenminister und der Polizeichef wurden von einem verschwitzten Hemd an der Dienstbereitschaft gehindert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Trotz vieler Indizien, der letzte Beweis für Schmidts Annahme fehlt. Und eigentlich kann man nur hoffen, dass er nicht recht hat. Von einem Teilnehmer jener möglicherweise so verschwörerischen Runde hat Schmidt zumindest den Hauch eines Eingeständnisses. Von Polizeichef Cordus, nachdem er den mittlerweile in Spanien lebenden Pensionär telefonisch ausfindig gemacht hatte.
Und ihm die Frage gestellt habe natürlich, was denken Sie denn, also war das was so passieren sollte? Und er darauf ja geantwortet hat. Und er sagt, er ist es nie losgeworden, diesen Verdacht, dass da irgendwas Politisches dahinter steckt. Wenn man dann weiterfragt, was meinen Sie denn, was politisch wohl dahinter steckt? Dann kommt dann sehr schnell die Antwort, also ab hier kein Kommentar mehr. Was auch eine Antwort ist. Wenn man weiß, wer am Nachmittag zusammengesessen hat.
Was auch immer sich abgespielt hat, Rostock-Lichtenhagen bleibt in Erinnerung als Schandmal. Neonazis und der Volkszorn haben Politik gemacht und die Politik hat die Neonazis zu politischen Akteuren gemacht. Und sie hat zugelassen, in Kauf genommen, zumindest aber sich nicht einmal dafür entschuldigt, dass über 100 Menschen dafür beinahe ihr Leben gelassen haben.
Also es ist schon so, dass man dieses Ereignis überhaupt nicht vergessen kann. Und das, was da gerade in dieser dritten Nacht passierte, das ist abrufbereit im Kopf da. Da kann ich mich an einzelne Szenen, an einzelne Vorgänge erinnern. Das wird einen das ganze Leben begleiten. Und für mich als Integrationsbeauftragter, auch als politisch denkender und handelnder Mensch, war es die eindrückliche Aufforderung zu sagen, mit all der Kraft, die mir zur Verfügung steht, dafür zu arbeiten und dafür zu kämpfen, dass solche Auffassungen nicht Oberhand in dieser Gesellschaft gewinnen dürfen. Weil das, was dann auf uns zukommt, da wäre Rostock-Lichtenhagen nur ein ganz leichter Vorgeschmack für das, was wir dann in diesem Land erleben würden. Und darum zu kämpfen, das lohnt sich und dafür setze ich meine Kraft ein.
In einem Rostocker Café. Treffen mit Fuon Kollat. 1992 musste die Vietnamesin hilflos zusehen, wie das Sonnenblumenhaus, in dem sich 120 ihrer Landsleute befanden, in Brand gesetzt wurde. Heute ist sie im Vorstand des deutsch-vietnamesischen Freundschaftsvereins Dien Hong, gemeinsam unter einem Dach. Die Vietnamesen gründeten ihn, um auf die Deutschen zuzugehen, und zwar kurz nach den Anschlägen, als Bekenntnis zu dieser Stadt, in der auch sie zu Hause sind.
Heute, wir gucken heute und wir gucken morgen. Und nicht immer auf den Rückblick, wir vergessen es nicht, dass damals das Haus gebrannt hat, dass irgendwie 5000 Menschen unten gestanden haben und Beifall geklatscht haben. Das haben wir nie vergessen. Aber auf anderer Seite, dafür haben wir die Möglichkeit, jetzt, es zu zeigen und es zu behaupten, und hier weiterhin zu leben. Und wir haben auch 15 Jahre lang das wirklich geschafft. Stück mit den Vietnamesen und mit der Arbeit des Vereins. Ich glaube schon, dass ein sehr multikulturelles Bild in Rostock dazu beitragen kann. Es gibt immer noch Menschen aus den alten Bundesländern, die haben mir gesagt, Rostock, Mensch, wenn ich sowas höre, fremdenfeindlich, eine braune Zone. Und ich bin immer diejenige, wenn ich unterwegs war, sei das, morgen bin ich wieder bei Frau Merkel, bei dem Integration-Gipfeltreff, klingt komisch, aber ich bin diejenige, die hinaus in der Welt gehe und sage, geh hin, guck in Rostock. Die Leute sind nicht so, die sind nicht alle so menschenfeindlich. Und schau hin, also hier ist ganz viel getan worden.
Ein einziges Mal hat sich ein Politiker bei den Vietnamesen entschuldigt. Das war vor 5 Jahren aus Anlass des 10. Jahrestages, der damalige Bürgermeister Arno Pöker. Ebenfalls zu diesem Anlass zeigte der Verein Bund Stadt Braun eine Ausstellung zu den Ereignissen. Auch zum 15. Jahrestag wandert sie durch die Republik. Der 19-jährige Erik Buchwald erklärt Schülern an seinem Rostocker Gymnasium die Schautafeln.
Ich fand das eigentlich sehr interessant, weil ich wusste von Lichtenhagen vorher noch gar nichts. Und von daher dachte ich, es gibt bestimmt auch sehr viele andere Leute, die das nicht wissen. Und so kam mir dann die Idee, ja, man könnte es auch hier nach in unsere Schule bringen. Und das habe ich dann irgendwie organisiert, mit Hilfe von Lehrern und Freunden und Frau Fasnacht natürlich.
Lena Fasnacht von Bund Stadt Braun hat die Ausstellung mit initiiert.
Weil wir meinten, es eine ganze Menge nicht nur Aufklärungsbedarf, was damals passiert ist, oder auch Bedarf zu zeigen, was seitdem passiert ist, um ein Stück weit auch Rostock vielschichtiger darzustellen, als es über die Medienberichterstattung von 92 transportiert worden ist. Aber wir meinen, es wäre auch wichtig, zu diesem Anlass ein Stück zu prüfen, wie der Konsens in der Bevölkerung eigentlich aussieht.
Rostock ist sensibler geworden, vielleicht. Rostock ist in Mecklenburg-Vorpommern überdurchschnittlich zivilgesellschaftlich engagiert. Doch im letzten Jahr sind 6 NPD-Abgeordnete in den Landtag eingezogen. Einer von ihnen ist Michael Andrejewski, Lichtenhagens ideologischer Brandstifter von 1992. Jetzt kann er auch im Schweriner Schloss kundtun, wer seiner Ansicht nach ein Recht hat, in diesem Land zu leben.
Das ist erstens eine Frage der Abstammung.
Was bedeutet Abstammung?
Abstammung bedeutet, wenn Sie von einem Volk abstammen, wenn Sie Eltern haben, die dazugehörten, gehören Sie in der Regel auch dazu.
Mit anderen Worten, Ihr Programm beruht darauf, Deutschland homogen deutsch zu halten.
Im Wesentlichen. Das ist unser Begriff für eine gerechte Gesellschaft. Wir meinen, gerechte Gesellschaft ist am leichtesten möglich in einem homogenen Nationalstaat.
Im ansonsten studentisch alternativen Rostocker Stadtteil Kröpeliner Torvorstadt sorgt seit Monaten ein Neonazi-Geschäft für Unruhe. Relativ offen zeigen dort NPD-Funktionäre, darunter auch Andrejewski, durch Demonstrationen und Besuche ihre Verbundenheit zur gewaltbereiten Neonazi-Szene.
Das ist ein Anlass für einen großen Aufschrei hier und der Protest dagegen wird nicht nachlassen, bis der Laden früher oder später geschlossen ist. Also das ist ein Zeichen für ein Bewusstsein hier in der Stadt. Unabhängig davon kann man die Situation nicht schönreden. Ich meine, die NPD hat auch in Rostock 5% Zweitstimmen hier gekriegt. Und das ist eine Menge. Und das verteilt sich dann nicht gleichmäßig über die Stadt, sondern konzentriert sich auch mit höheren Prozentzahlen dann in gewissen Stadtteilen.
In den Neubaugebieten rund um Rostock-Lichtenhagen erzielte die NPD zwischen 6,1 und 8,2% der Stimmen.
Erster Stock.
Spätsommer 2007 in Rostock-Lichtenhagen, Mecklenburger Allee 19. Heute wohnt nur noch eine Handvoll Vietnamesen im Sonnenblumenhaus.
Zweiter.
Diese Treppe sind sie hier damals hinaufgestiegen, die 120 Vietnamesen, das Kamerateam und der Ausländerbeauftragte Wolfgang Richter, Stockwerk für Stockwerk, auf der Flucht vor Flammen und Rauch. Wolfgang Richter ist immer noch im Amt und er weiß sehr wohl, was zu tun ist. Vom 6. oder 7. Stock aus sieht man das Meer und den Strand von Rostock-Warnemünde. Eine trügerische Idylle.
Ich denke, dass politisch Verantwortliche in dieser Stadt sehr wohl begriffen haben, dass es hinsichtlich der Integration von Ausländerinnen und Ausländern da etwas passieren muss, dass die Stadt eine aktive Rolle und eine aktive Position dabei übernehmen muss. Das hindert nicht Menschen in dieser Stadt daran, bei der letzten Landtagswahl eben NPD zu wählen und anfällig zu sein für rechte Parolen, auch für ausländerfeindliche Parolen, für Rassismus, für einen völlig überzogenen Nationalismus, zuerst die Deutschen und zuerst wir Deutsche. Das hat 92 und die Entwicklung danach eben nicht möglich gemacht. Und es wäre, glaube ich, auch Träumerei anzunehmen, dass eine Stadt, die eine solche Erfahrung gesammelt hat, nun wie eine Insel in dieser Bundesrepublik Deutschland gegen all das, was an gesellschaftlichen Strömungen und gesellschaftlicher Auseinandersetzung in diesem Land passiert, nun immun wäre.